Egal, ob du eher der Typ Bikini und Liegestuhl am Pool bist, der Typ Gummistiefel und Zelt am Festival oder der Typ Sommerkleidli und Grillparty im Garten. Bei Ackermann findest du alles für deinen Sommer. Egal bei welchem Wetter. Jetzt mit dem Code 18112 20% Rabatt auf Mode und Wohnen. Mehr Informationen findest du auf www.ackermann.ch.
Heute bei Apropos die Kuh. Kaum ein Tier steht mehr für die Schweiz wie die Kuh. Sie ist ein Symbol für Heimat, für Ländlichkeit, für Idylle, für die Landwirtschaft. Für Milch und Käse natürlich auch. Für unseren Reporter, der Moritz Marthaler, ist die Kuh die Kühlerfigur vom Bergidyll. Kühlerfigur auf dem Hürlimann wahrscheinlich. Oder auch auf dem Subaru. Warum sind Kühe so wichtig für das Schweizer Selbstverständnis? Was sagt das Nationaltier über uns Schweizerinnen und Schweizer aus? Was für politische Implikationen hat die Kuh in der Schweiz? Und haben die Kühe am Waldrand, die fehlenden, wirklich ein Bild vom Animat kaputt gemacht?
Das unverschämte Tier ist rausgelaufen aus seinem Bild. Kein Mensch weiss, was von dort ins Hepp vertrieben. Sie ist nicht mehr zurückgekommen, auch wenn er gerüft und gewunken hat wie wild. Ein weisser Fleck ist auf der Leinwand geblieben.
Das alles fragt heute Moritz Marthaler, der sich im Phänomen der Kuh angenöchert hat. Und zwar von vorne, weil alles andere wäre gefährlich. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Hallo Moritz.
Salut Philipp.
Moritz, können wir ein bisschen persönlich anfangen für einmal? Hast du einen Bezug zur Kuh selber?
Ja, also ein Bezug insofern, dass neben dem Schuhplatz, von meiner Kindheit auch immer Kühe gerastet haben und ich die Baue jeweils äußerst vorsichtig bin geholt, weil sie über den Zaun sind. Ich bin auch im Sommer, so habe ich zumindest auch Erinnerung, zum Geräusch von Kuhglocken eingeschlafen, irgendwo so in der Ferne, aber sonst, nein, kein spezieller Bezug, außer dass sie für einen irgendwie zum Landschaftsbild gehören, in gewissen Teilen der Schweiz natürlich.
Also keine Lieblingskuh?
Ja, ich als totaler Neuling würde jetzt sagen, die mit den schönen Flecken. Aber mittlerweile nach dieser Recherche weiss ich es ja besser, dass es auch mit Flecken noch eine ganze Zielete von Rassen zur Auswahl gibt.
Hast du zumindest gern Rindfleisch?
Durchaus gern, ja. Auch wenn die Ansprüche an so ein bisschen Fleisch mit dem Alter vielleicht steigen, was ja auch nicht nur etwas Schlechtes ist.
Wir reden heute vor allem über lebende Kühe. Und zwar fangen wir den Podcast in Obwald an, auf einem Bauernhof.
Morgen um 4 Uhr bin ich im Stall hier, dass ich bis um, sage, bis um 11 Uhr durchmache und dann muss ich wieder die Kühe ausladen. Das ist noch rausmachen und weil es abgebunden sind, muss ich es raus. Also ich will es machen.
Genau, das ist der Bauernhof von Sepp Michel, Gerigs-Matt-Tester. Der ist im hinteren Mauchtal im Kanton Obwalden.
Was ist das genau für ein Bauernhof?
Er führt dort einen Betrieb und hat natürlich im hinteren Mauchtal Milchkühe. Mit durch sein Land durchführt die Hauptstrasse vom Tal. Links ist das Wohnhaus und Stöckli und so weiter. Rechts der Stall. Vorne geht es rauf, hinten geht es runter und auf der anderen Seite vom Stall kommt schon wieder ein Bach. Also der Sepp hat kaum Platz zum Ausbauen. Aber genau das muss er eben, weil er von einem Nachbarn mehr Kühe dazu nimmt. 30 Kühe müssen er in seinem Stall Platz haben.
Für die Erweiterung des Betriebs hat er sich Unterstützung geholt. Von wem genau?
Ja, so ein Umbau ist ja in der Schweiz relativ schnell ziemlich teuer. Der Sepp hat mir erzählt, dass er schon das zweite Mal umbauen muss und dass es auch das mal locker siebenstellig werde. Und wegen dem will er von Anfang an alles richtig machen, so sagt er das, und nicht, dass man dann noch nachbessern im Nachhinein. Und er sagt eben, ging es den Kühen gut, so ging es dem Bauer auch gut. Und weil er vor allem eben mit dem so ein Tierwohl stark berücksichtigen will, hat er Martina Schmid um Rat gefragt. Und sie ist Expertin für Kuhsignale.
Wald. Ja. Und von der Tierzahl her, jetzt hast, wie viele jetzt Kühe hast du jetzt hier?
Jetzt gerade im Moment habe ich 27 Kühe.
Ja.
Und eben im Herbst kommen immer etwa 10 Rinder dazu. Die habe ich meistens mal so bis Weihnachten, Ende Januar.
Expertin für Kuhsignal, was ist das genau?
Die Kuhsignaletik ist eine Lehre von zwei holländischen Tierärzten. Es gibt sogar ein Kuhsignal-Diamant. Und in dem im Zentrum steht die Gesundheit der Kuh, die beeinflusst wird von Futter, Wasser, Luft, Bewegungsraum, Ruhe und Licht.
Das Ziel ist jetzt mit Q-Signalen ältere Kühe zu haben und dafür weniger junge Tiere nachzuziehen. Es gibt auch weniger Emissionen, es gibt weniger Aufzuchtkosten für Bauer-positiv, für die Umwelt-positiv. Eigentlich ist das Ziel, ältere Kühe im Stall zu haben, gesündere und dafür langlebigere Kühe. Ja. Das ist das Ziel.
Und wie wird man so eine Expertin für so Signale?
Ja, also so ganz linear verläuft das natürlich nicht. Martina Schmid hat aber eine relativ vielfältige Ausbildung. Sie war zuerst Fachfrau Gesundheit, hat also eher gewusst, wie es den Menschen geht, hat dann aber noch Agronomie studiert und ihre Abschlussarbeit eben über die Kuhsignale geschrieben und nachher den Lehrgang bei dieser Firma von diesen Holländern, die Cow Signals heisst, absolviert.
Und was macht sie jetzt genau auf dem Hof vom Sepp Michel?
Im Vorfeld hat er ihr schon die Baupläne zugeschickt. Sie haben schon zusammen telefoniert. Sie haben sich auch schon kennt von einem Kurs, den Martina Schmid hat gegeben hat. Und vor Ort im Stall sind sie dann einerseits genau zusammen durchgegangen, wo, wie viele Kühe, wie genau gehalten werden könnten. Wo die Kälber herkommen, wo man den Stall wie müsste umbauen und so weiter.
Also und jetzt müssen wir wie können sagen, ja, mit dieser Seite könnten wir vielleicht sogar schaffen, dass das Licht von dieser Seite hier bringt. Aber wir lassen sie nicht offen, weil es ist gleiche Wetter. Also hier oben, denke ich, ist eh keine Option, dass wir hier irgendetwas offen lassen. Das macht es. Mit Platz.
Luft. Martina hat den Stall vermessen, hat geschaut, wo wie viel Sonne reinkommt. Sie haben untersucht, ob eine Mechanisierung, das heisst ein Melch- oder ein Futterroboter Sinn macht und so weiter und so fort.
Ich muss noch einmal rundherum laufen. Ich würde gerne schnell ausgemessen hast du es hier drin?
Ja, also aussen die Länge ist 21 Meter und hier ist 17 Meter.
Also das ist 21 in der Länge?
Die Länge. Und hier ist ja noch Dienst.
Die
Oberstall ist hier noch
angehängt. Ah, hier hinten?
Das ist die 10. Und andererseits haben sie natürlich auch die Kühe, die schon in diesem Stall sind. Man hat Martina genau angeschaut, untersucht, ob es ihnen wohl ist, wie sie so drin sehen, wie viel Platz das sie haben, wie sie sich verhalten. Und in dem Fall, es war ein Anbindestall, wie sie eben angebunden sind.
Also wenn man durchläuft oder man in den ganzen Stall schaut und sieht, wie die Kühe wiederkommen, das ist echt das beste Zeichen. Da weiss man, hey, die Kuh ist aktiv, ihre Verdauung funktioniert und sie hat Ruhe, sie hat etwas gefressen. Die sind momentan am Erholen, am Wiederkäuen, aber für einen Anbindestall ein schönes Bild.
Was hat sie selber für eine Beziehung zu Kühen?
Also sie ist Bauerntochter, ihre Eltern haben einen Betrieb in Menzingen im Kanton Zug. Und der hat aber nicht sie übernommen, sondern der Brüder. Und sie hat das auch nicht wollen. Sie hat sich immer sehr für die Kuh per se interessiert, ist natürlich mit diesen Tieren aufgewachsen. Und hat das nachher in ihrer Ausbildung später berücksichtigt und dazu gelernt, das Verhalten von diesen Kühen zu lesen.
Man kann sagen, sie hat eine sehr innige Beziehung zu Kühen. Das haben nicht alle Schweizerinnen und Schweizer logischerweise, aber eine gewisse Nähe zu Kühen, die gibt es, glaube ich, schon. Und die ist auch historisch bedingt. Wann fängt das an, Moritz?
Ja, also meine früheren Geschichtsprofessoren lassen jetzt gescheiter halbe Horti weg, weil so viel historisch gesichertes Wissen gibt es dazu offenbar nicht. Aber angefangen hat es schon mit der Schlacht von Sempach. Also kurz zur Einordnung, da reden wir vom späten 14. Jahrhundert. Live gestreamt hat dann noch niemand, aber so viel ist, glaube ich, verbürgt. Die Eidgenossen haben dort ihr Territorium gegen die Habsburger verteidigt. Also die Schweizer gegen die Österreicher, kann man heute, glaube ich, zusammenfassen. Und es gibt offenbar dazu eine Erzählung, dass die Schweizer, also die Eidgenossen, auf ihrem Wappen eine Kuh hatten. Und schon vor dieser Schlacht hat man die Leute im Gebiet von der damaligen Eidgenossenschaft, die vor allem Kuhhirten waren, gerne als Kuhschweizer verspottet. Und die Beschimpfung war auch bei späteren Konflikten ein Thema, etwa vor dem sogenannten Schwabenkrieg 1499, wo ich schnell darf eine Quelle zitieren darf, die ich dazu gefunden habe. Die Kaiserlichen trieben die üblichen rauen Landsknechtsspäße, riefen den Schweizern Kuhschweizer zu und ahmten das Muhen von Kühen nach. Schließlich zogen sie einigen Kühen Brautkleider an und forderten die Eidgenossen auf, zu ihnen herüberzukommen, um Hochzeit zu halten.
Okay, das ist nicht sehr nett. Und trotzdem haben wir das Gefühl, all die Bezüge, die historischen, die haben gelangt, dass die Kuh das Nationaltier geworden ist von der Schweiz, oder?
Naja, wie gesagt, historisch ist ja das nicht so eine exakte Wissenschaft. Aber in vorindustrieller Zeit war die Beziehung zur Kuh von den Eidgenossen sicher noch eine andere gewesen, gerade weil man auch noch viel enger mit dem Tier verbunden war, als den Leuten dann vielleicht lieber war.
Irgendwann ist die Schweiz in die Moderne gekommen und hat sich aus der vorindustriellen Zeit verabschiedet. Ist denn Kuh in der Moderne genau gleich wichtig wie vorher?
Wichtig schon, aber auf eine andere Art. Mit der Industrialisierung hat alles ein bisschen gekehrt. Auch die sogenannte Kuhschweiz ist zur Industrienation geworden. Es hat alles müssen anfangen, im grösseren Stil rentieren. Im Flachland hat die Milchwirtschaft zugenommen und somit auch der Kuhbestand. Gleichzeitig hat in der Moderne plötzlich eine starke Verehrung von der Natur angefangen. Jean-Jean Crousseau, Albrecht von Haller, das Gedicht «Die Alpen», wir erinnern uns alle vage an Deutschunterricht. Und die vom Haller beschriebenen Alpen sind gegen das 19. Jahrhundert auch touristisch erschlossen worden, oder? Die Engländer haben Einzug gehalten und so. Und in dieser ganz eigenen Mischung ist das Schweizer Bergidyll entstanden, mit der Kuh als strahlende Ikone davon. Alles rund um das Tier ist idealisiert worden. Alpaufzug, Alpabzug, Glocken, Törner, der Käse, die Milch. Und das hat sich weiterentwickelt bis heute, wo die Kuh so ein bisschen zu Vehikel ist für modernen Massentourismus, wie wir ihn heute in den Alpen haben. Also präsent überall auf Schokitaler und Kaffeerandächeln und so weiter. Erhältlich auch als Spielzeug im Miniaturformat, die kleine Holzkuh, jeder kennt sie, die da der Sänger Traufer vertreibt und verkauft in seiner Erlebniswelt im Berner Oberland, übrigens mit dem Namen, Achtung, Kuhniversum.
Okay, was du beschreibst, ist, dass die Kuh ein Symbol geworden ist. Das sieht man auch in der populären Kultur in der Schweiz, in der älteren oder in der aktuelleren, beim Anni Matter, beim Franz Holler, aber auch bei Leuten wie dem Komiker Claudio Zuccolini.
Genau, ja, spannend, hast du der Anni Matter angesprochen. Es ist ja interessant, dass sich die Kuh in seinem Lied komplett darum futiert, dass der Künstler eigentlich malen möchte und ihn aus dem Bild läuft.
Da trifft sein Künstlerblick auf eine Kuh am Waldesrand. Er sieht, das gibt das Meisterwerk nicht zu zahlen. Er stellt sich auf und malt zuerst links der Wald im Hintergrund, ein Hügel rechts, ein bisschen Himmel noch dazu. Darauf macht er vorne das Gras mit vielen Blumen drin und kommt am Schluss zur Hauptsache, nämlich zu der Kuh. Er mischt auf seiner Palette zarte Braun mit geschickter Hand und tunkt der Pinsel rein und setzt ihn an. Doch wenn er jetzt einen letzten Blick wirft auf seinen Gegenstand, ist plötzlich auch Herr Jekuh nicht mehr da.
Also das erwähnte Bergidyll überkommt ja schon der Riss. Der Matter singt, die Welt sei so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richten.
Braucht ihr nicht die gleiche Zeit, eine Kuh dorthin will, wo ihn noch wird sein Bild vollenden lassen. Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richtet. So haben auch auf der Matte die banausenhaften Kühe den Ansatz zum Meisterwerk vernichtet.
Und beim Claudio Zuccolini ist es darum gegangen, er hat vor ein paar Jahren für so eine Werbekampagne den Verein Nationaltier Schweiz gegründet und der in so einer Umfrage das Publikum gefragt, welches Tier denn das sein soll. Worauf sich aber offenbar Kuh ganz deutlich gegen Murmeli, Steinbock und Bär und so weiter habe ich durchgesetzt.
Das ist so das verklärte Bild von der Kuh, das wir haben, so eben fast schon poetische, idyllische. Wenn man jetzt noch kurz zu den ganz harten Zahlen kommt und auch zum landwirtschaftlichen Aspekt von der Kühe, wie viele Kühe gibt es momentan in der Schweiz, Moritz?
Es gibt knapp 700'000 Kühe, nicht mit zählt sie Kälber und Stier, aber ja, werden so etwas über 700'000 Rinder nachher alles zusammen sein.
Und die decken unseren gesamten Bedarf an Milch und Anken?
Ja, die Schweiz ist ein gutes Kuhland, so gesehen. Also es gibt viel Weidefläche, aus dem resultieren etwa 4 Millionen Tonnen Milch pro Jahr von etwa 20'000 Milchbetrieben in unserem Land. Und trotzdem muss man noch dazu importieren. Es sind etwas über 20'000 Tonnen pro Jahr bei der Milch. Und beim Anken ist das Verhältnis ähnlich, einfach auf viel tieferem Niveau, also viel weniger Menge.
Dort geht es um Kuh als Nutztier und als solches ist sie ja immer wieder Teil von der politischen Debatte. Manchmal ist sogar mehr als das. Ich kann mich an die Hornkuh-Initiative erinnern, wo recht emotional um Kuh als solches debattiert worden ist.
Genau, 2018 ist das gewesen. Das hat sich dann irgendwie in eine recht hitzige Debatte bis zur Abstimmung entwickelt. Die ganze Schweiz hat dann den Armin Gapaul lernen kennen. Der bärtige Bergbauer, im Prinzip aber eigentlich ein Stadtzürcher, der in der 68er-Bewegung dabei war, dann aber das Bauern gelehrt hat und diverse Höfe geführt hat. Und als Bauer war er eben der Meinung, dass Betriebe, die Kühe mit Hörner haben, müssen staatlich gefördert oder unterstützt werden. Die Hornkuh sind schützenswert und Kühe ohne Hörner können schlechter kommunizieren miteinander.
Es hat noch niemand die Kühe so ins Bewusstsein von der Menschheit gebracht, wie ich. Und das, allein, dass man mal über die Kühe nachdenkt, das ist schon ein Erfolg.
Wir wissen ja, die Initiative ist gescheitert, am Volks- und am Ständemeer, aber eben das ganze Land hat plötzlich eine Meinung gehabt zu diesem Kapal, zu diesen Kühen und ihren Hörnern. Und der Bernard Cretta, ein Walliser Soziologe, der sich viel mit diesem Verhältnis zu den Kühen beschäftigt hat, der stammt aus dem Val d'Anivier, wo die berühmten Ehringer Kühe herkommen. Er ist mittlerweile leider verstorben, aber er hat dann geschrieben, glücklich das Land, das über die Hörner von Kühen abstimmen kann. Und hat festgestellt, je urbanisierter, städtischer die Schweiz sei, desto stärker sei das Bedürfnis nach dieser Ursprünglichkeit, eben nach der Hornkuh.
Die städtische Sehnsucht nach der Kuh. Und mit der gehen wir zurück aufs Land, zum Sepp Michel in Obwalden. Auch seine Kühe haben Hörner. Warum eigentlich?
Das ist für ihn wahrscheinlich ein No-Go.
Ja, das ist ein No-Go. Hörner ist für mich ein No-Go. Das geht gar nicht.
Ja, der Sepp sagt, der Dürre sei ein Traditionalist. Eine Kuh ohne Horn sei für ihn keine Kuh. Es war ihnen so das Einzige in dieser Diskussion um die Haltung der Kühe, die für ihn nicht verhandelbar ist. Also er ist überhaupt nicht so der sture Bauer, wie man sich ihn jetzt da vorstellt, sondern er konnte mit ihm über alles verhandeln. Aber ich glaube, dadurch hat er klare Meinung gehabt.
Das ist durchblutig und das ist mein Leben. Die Horn, die Kuh ist anders, wenn die keine Horn mehr hat.
Ja.
Ich habe eine Kuh verkauft, dann haben sie die Horn.
Nee.
Und nach ein paar Jahren ist das einfach nicht gegangen auf diesem Betrieb. Und dann habe ich wieder zurückgenommen. Habe ich wieder zurückgekauft. Und es ist gut gegangen, aber es war nicht mehr die gleiche Kuh. Ich habe die Kuh gut gekannt davor. Das ist eine andere, ist total eine andere Kuh.
Was sagt denn Kuhsignalexpertin zu den Hörnern?
Ja, für sie bedeutet das vor allem, dass sie den Kühen mehr Platz muss einräumen muss, weil halt potenziell jede Kuh ein Messer auf dem Kopf trägt und so die Kuh nebendran könnte verletzen.
Hornkühe haben natürlich andere Messe. Also wenn ich in einen Stall komme ohne Horn, dann kann der Bauer meistens kleiner bauen, weil einfach die Kuh weniger eigenen Raum braucht.
Schon nur
wegen diesen Horn. Und weil einfach, oder hier ist es ausgeglichen, da hat jede Kuh ein Messer dabei. Sozusagen. Ja, ja. Jede Kuh kann sich halt wehren und kann aber auch verletzen.
Und interessant dabei ist auch, dass sie dann sofort den Sepp gefragt hat, ja, mit welchem Stier dass er decke, wie man sagt, also dass er die Herden erweitere. Und die Herden sind ruhiger, wenn sie alle vom gleichen Stier stammen. Sprich, so ein bisschen innerfamiliär verträgt man sich eigentlich noch gut.
Jetzt noch abgesehen vom Stier, was er deckt, an was erkennt man eine gesunde Kuh?
Die Martina Schmidt sagt, eine Kuh könne auch rennen.
Ja, das war richtig. Also Verlust, Schmerzen und, oder manchmal einfach auch von der Luft her, dass es nicht Tränen ausdrückt. Aber es sind so verschiedene Faktoren. Wenn du sie anschaust, oder? Die ist mega aktiv. Sie hört jetzt zu, sie schaut uns an. Das ist echt eine Kuh, die wach ist. Und ich weiss,
sie erkennen das sofort, also an wässrigen Augen, an der dreckigen, quasi verschnudderten Nase und vor allem am Wuschel vor auf dem Kopf. Weil dort haben ja Kühe, also nicht nur so das Fell, sondern auch richtige Haare, lange Haare. Und das sind so ein bisschen wie bei uns Menschen. Da schaue ich Kühe ganz besonders darauf, dass sie gepflegt sind vor dem Kopf. Das heisst, also eine gesunde Kuh hat auch saubere Haare vor dem Kopf.
Es ist ein bisschen vergleichbar bei uns. Wenn es uns nicht gut geht, dann mögen wir uns ja auch nicht pflegen. Und zum Beispiel die Kühe ist zum Beispiel das vorne. Teil da. Das ist eigentlich ihre Pflegestation. Und so eine Kuh, die im kompletten Fell noch strubelig ist und vorher auch, weißt, die mag sich nicht mehr pflegen.
Du hast dich sehr eingehend mit Kühen in allen ihren Facetten beschäftigt. Hat sich dein eigenes Bild von der Kuh verändert während der Recherche?
Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich die Kühe so deuten wie die Martina Schmidt. Aber es wird einem halt mehr bewusst, dass man so als Konsument von Milch und Fleisch in den Kreislauf natürlich überhaupt nicht eingebunden ist. Das würde man auch nicht so viel konsumieren. Und als zweites so ein bisschen das Trauen vor Kuh als Nationalsymbol halt schon sehr plakativ ist.
Und jetzt willst du in Zukunft mal ein viel weniger essen?
Ja, ich würde ja jetzt gerne sagen, dass ich dafür so einen gut gewürzten Grillkäse nehme. Aber ich habe gemerkt, ich muss auch da nochmal über die Bücher, ob das wirklich die bessere Alternative ist.
Danke, Moritz.
Merci dir, Philipp.
Der Text von Moritz Martal, der als Reporter beim Recherche- und Storytelling-Team arbeitet, den wir euch sehr gerne verlinken im Episodenbeschreib. Diese Folge von «Apropos» hat Zara Spreiter produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns am Mittwoch wieder. Habt's gut, bis dann. Ciao zusammen.